Schönen guten Morgen. Ich habe schon mal im Gefängnis gepredigt. Aber dass ich hier in Kölpe vor lauter maskierten Bankräubern predigen müsste, hätte ich mir nie träumen lassen. Man muss immer das Positive sehen. Ne? Ja, freue mich wieder mal hier zu sein. Auch unter diesen nicht so schönen Bedingungen. Der Predigttext für heute unter der Überschrift, wenn Warten zur Qual wird. Wenn Warten zur Qual wird, steht in Lukas 7, Abvers 18. Die Jünger des Johannes verkündigten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium verkündigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das kennen wir ja aus der Gegenwart nur zu gut. Da sitzt wieder einer im Gefängnis, weil er denen da oben gesagt hat, was Sache ist. Solange er nur die kleinen Sünden des gemeinen Volkes ankreidet, schwamm drüber, macht nichts. Die Soldaten, die sollen mit ihrem Soll zufrieden sein, okay. Die Zollbeamten, bitte keine Korruption, keine Bestechung, jawohl. Das können wir voll befürworten. Soziales Engagement, dazu hat Johannes aufgerufen, das ist recht und billig. Aber jetzt, lieber Johannes, jetzt hast du deine Kompetenzen überschritten. Du hast die Staatsmacht angegriffen. Du hast den König öffentlich gemaßregelt, nur weil er mit der Frau seines Bruders schläft. Ob Journalist in der Türkei oder Prediger in der Wüste Israels, das spielt bei den Mächtigen dieser Welt keine Rolle. Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Und das bekommen solche Leute zu spüren. In Kapitel 3, Vers 19 im Lukas-Evangelium erfahren wir, Herodes aber, der Landesfürst, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all des Bösen, das sie getan hatte, warf Johannes ins Gefängnis. Altes Muster bis in die Gegenwart. Das war schon immer so, zu allen Zeiten. Und da sitzt er nun und wartet. Er wartet wie die vielen anderen, er wartet auf ein faires Gerichtsverfahren, wartet auf ein Ende der Haft, wartet darauf, dass die Mächtigen der Welt endlich begreifen, sie gehören auf die Anklagebank und nicht die, die sie immer wieder in den Knast stecken. Welch ein Elend, welch eine Ungerechtigkeit. Man möchte ständig laut schreien und aufbegehren. Wenn man genau hinschaut, dann werden die kleinen Ungerechtigkeiten unseres Alltags plötzlich so unbedeutend. Da bleibt einem das Klagen über die eigenen Wartezeiten doch letztlich im Halse stecken. Was ist gegen das Warten solcher Menschen? Das Warten im Stau auf der Autobahn. Was ist dagegen das Warten an der Supermarktkasse in der Weihnachtszeit? Was ist das Warten darauf, dass endlich die Epidemie und die Pandemie vorbeigeht? Was ist dagegen das Warten im Elend? Das Warten im Gefängnis der verfolgten Christen der ganzen Welt, wo sie unschuldig um des Glaubens und der Wahrheit willen verhaftet werden. Unsere kleinen Wartezeiten, die gegenüber dieser Wartezeiten doch so unbedeutend sind. Unsere kleinen Wartezeiten könnten zu Zeiten werden, in denen wir an die im Gebet denken, die unter ganz anderen Umständen warten müssen. Unsere Wartezeiten könnten zu Gebetszeiten werden für die, um des Glaubens willen im Gefängnis sitzen, für die inhaftierten Journalisten, für Verfolgte, für die, die auf Gesundung warten, für die, die im Sterben liegen. Könnte so das Warten in der Adventszeit vielleicht eine ganz neue Perspektive bekommen, dass unser kleines Warten zu einem fruchtbaren Warten wird? Zurück zu Johannes, dem Wegbereiter von Jesus. Er war erfüllt von seiner Mission, bereitet dem Herrn den Weg. Das war seine Vision. Er war erfüllt davon. Stellt euch darauf ein, dass der Messias kommt. Tut Buße, ändert euer Leben. Und er hatte es ihnen allen vorgemacht, sich von allem Wohlstand getrennt. Einfaches Leben in der Einsamkeit, Honig und Heuschrecken zum Frühstück, Honig und Heuschrecken zum Mittagessen, Honig und Heuschrecken zum Abendessen, no Bier, no Schnaps, no Wein. Und er hat es ihm selbst gesagt, er hat es ihm zugerufen, als er Jesus gesehen hat, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. In aller Öffentlichkeit hat er es bezeugt, das ist Jesus. Der, auf den wir so sehnsuchtsvoll gewartet haben. Und dann, da muss er, der Asket in der Einsamkeit, entdecken, Jesus lebt so ganz anders als er. Dieser Jesus, er geht hinein in das Sündenbabel dieser Zeit. Er geht sogar auf eine Hochzeit und feiert mit. Und statt sich zu freuen, dass der Wein ausgegangen ist, und man wagt es gar nicht auszusprechen, macht er 600 Liter neuen Wein in bester Qualität. Unter vorgehaltener Hand hat man ihn Huren- und Sünderfreund genannt. Wo sind wir da hingekommen? Das soll der Messias sein? Da sind doch wohl erste Zweifel erlaubt. Und er, privilegiert als Wegbereiter, sitzt im Gefängnis. Und dann kommen einige Anhänger von ihm und berichten ihm von dem, was Jesus tut. Sie erzählen von seinen Wundern. Da kann ein Gelähmter plötzlich laufen. Ein Blinder kann plötzlich sehen. Ein Toter wieder lebendig. Johannes, das ist wirklich der Messias. Das ist wirklich der, auf den wir gewartet haben. Wer solche Wunder tut, der muss von Gott sein. Diese Wunder sind Zeichen für den Messias. Aber das alles sind Wunder, die Jesus an anderen tut. Und er, der Wegbereiter Jesu, er sitzt im Gefängnis. An ihm hat er nicht das Wunder getan, das doch eigentlich aussteht, das Jesaja verheißen hat als Zeichen des Messias, dass er gekommen ist, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen. Der gekommen ist, zu sagen, dass den Gebundenen frei und ledig sein sollen. Jesaja 61, Vers 1. Aber er wartet weiter im Gefängnis auf die Erfüllung gerade dieser messianischen Verheißung. Hier wird Warten zur Qual. In der bangen Frage, warum erfüllt Gott die Verheißung an anderen, aber nicht an mir? Dazu kommt noch, dass er, der naturverbundene Mensch, der die Freiheit liebt, in einem dunklen, stickigen Kellerloch sitzt. Da kommen äußere Umstände noch dazu, die einen Menschen in eine ernsthafte Krise führen können. Bis hin zu der bangen Frage, habe ich denn richtig geglaubt? Habe ich richtig gehofft? Habe ich richtig gewartet? Und ich denke an Peter. Er war sich so sicher, dass Gott ihn an diesen Arbeitsplatz gestellt hat. Jetzt wurde er entlassen. Auf der Suche nach einem neuen Job bekam er eine Absage nach der anderen. Alle Gewissheit und Zuversicht ist wie weggefegt. Er sagt wörtlich zu mir, ich fühle mich von Gott auf den Arm genommen. Wenn Warten zur Qual wird. Gut an der Geschichte, wie auch beim Peter, ist nur, dass er mit seinen Fragen nicht alleine geblieben ist. Obwohl Johannes an Jesus zweifelt, geht er mit seinen Fragen nicht wer weiß wohin. Er hat Jesus als vertrauenswürdig kennengelernt. Er weiß, diesem Jesus kann ich selbst die kritischsten Fragen stellen. Er macht das einzig Richtige, er schickt seine Anhänger zu Jesus. Und die bringen auch seine Not zu Jesus. Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du's? Gestehe. Es kann sein, dass du heute gar nicht in der Lage bist, mit deinen Zweifeln und deiner Not selbst zu Jesus zu kommen. Vielleicht fehlt dir der Mut zum Gebet, weil du schon viel zu lange auf eine Antwort gewartet hast. Vielleicht fühlst du dich von Gott verlassen, weil es im Beruf oder in der Partnerschaft oder mit der Gesundheit nicht so läuft, wie du es geglaubt und erbeten hast. Dann mach es wie Johannes. Dann schick deine Brüder und Schwestern zu Jesus. Welch ein Vorrecht und welch eine Kraft liegt in der Fürbitte. Und wie manchem hat der Satz geholfen, ich glaube für dich, dass Gott größer ist als deine augenblickliche Krise. Und wie gut, dass die Jünger des Johannes wirklich zu Jesus gehen. Die sagen jetzt nicht, ach, Johannes, alles halb so schlimm. Hab nur Geduld, wird schon werden, sagt Frau Kerne, wie der Spruch da heißt. Ne? Am Ende ist irgendwo noch ein Lichtlein. Irgendwie wird es schon gehen. Mach dir keine Sorgen, spätestens 2 Wochen bist du wieder frei. Ach, komm. Wer kennt ja solche Sprüche, ne? Wenn man nicht mehr weiter weiß, hat man irgendeinen dummen Spruch parat. Wird schon werden. Mach dir keine Gedanken, geht schon. Nein, keine Vertröstung. Sie gehen mit dem Anliegen des Johannes zu Jesus. Sie nehmen sein Anliegen ernst. Und wieder beginnt eine bange Wartezeit. Wie wird Jesus antworten? Wird er sagen, mach dir keine Sorgen, in spätestens 2 Wochen bist du frei? Kommen sie mit einem Evangelium, mit einer frohen Botschaft? Das sind Wartezeiten, wie wir sie auch kennen, wenn wir beten und nichts passiert. Wartezeiten, die zur Qual werden können, wenn Gott mit der Antwort auf unser Gebet wartet. Wartezeiten. Und dann kommen sie endlich. Die Jünger zurück zu Johannes ins Gefängnis. Und die Antwort, die sie geben, ist auf den ersten Blick total frustrierend. Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu denen, die jetzt zu ihm gekommen sind: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig, wer sich nicht an mir ärgert. Boah, ist eine Antwort, ne? Das weiß doch der Johannes alles. Das haben ihm doch seine Jünger oft genug erzählt, das von den Wundern. Und dann dieser Schlusssatz: Selig, den kann man gratulieren, der ist gut dran, der sich über all das nicht ärgert. Da ärgert man sich doch erst recht, oder? Und doch liegt genau in dieser Aussage der Schlüssel. Johannes, denk nach. Denk nach. Jesus zitiert hier fast wörtlich aus dem Propheten Jesaja. Und mit dem, was Jesus sagt, bindet Jesus den Jesaja an das Wort der Schrift. 750 Jahre vor Jesus hat Jesaja im Auftrag Gottes die Wirksamkeit des Messias beschrieben. Und Jesaja hat damals schon seine begleitenden Wunder aufgezeigt. Und wahrscheinlich kannte Johannes den ganzen Jesaja auswendig. Johannes, denk nach. Denk nach und denk weiter. Und wenn du dann den Gedanken weiterliest in Jesaja, dann kommst du an die Kernaussagen von Kapitel 53. Und dann merkst du, dass es bei dem Messias um mehr geht als um Wunder. Dann kommst du an diese Stelle, wo steht: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, an jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Jetzt müsst ihr nochmal auf drei Punkte achten. Kriegen wir das noch hin, ja? Noch wach genug? Drei Dinge werden hier deutlich. Erstens, Jesus weist den Johannes in seiner Krise und Anfechtung auf nichts anderes als auf das Wort der Schrift. In Johannes 5 greift Jesus das selber noch einmal auf. Er sagt zu seinen Kritikern: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. In den Schriften des Alten Testamentes wird der Weg aufgezeigt, was es bedeutet, dass Jesus in diese Welt kam. Was es bedeutet, dass wir in 3 Wochen Weihnachten feiern. Wie lange ist es noch? 3 Wochen? Ja, ungefähr. In meiner Krise, in meinen Fragen, in meiner Qual finde ich nirgends letztlich die Antwort als in der Schrift. Dort, wo sie auf Jesus hinweist, wo sie Jesus in den Mittelpunkt stellt. Ich habe eine alte Schwarte von Spörtchen, so ein dickes Buch. Hinweise, das Thema heißt Christus im Alten Testament. Wo er aufzeigt an Stellen, wo es nie vermutet hätte, wo er Parallelen findet, wie im Alten Testament hingewiesen wird auf Jesus. Also er weist in Johannes auf die Schrift. Zweitens, die Antwort macht deutlich, um welchen Messias, um welchen Jesus es geht. Es geht nicht um den Jesus, der unsere Wünsche zu unserer Zeit erfüllt. Es geht nicht um den Jesus, der schnelle Wunder tut. Nicht in dem Jesus liegt unser Heil, unsere Rettung, unsere Hilfe, der Kranke heilt und Tote auferweckt und den Johannes schnell aus dem Gefängnis holt. Durch seine Wunden sind wir heil. Und das macht deutlich, und das ist es dick zu unterstreichen für unser ganzes Leben, das Heil für uns und unsere Rettung liegt nicht in den Wundern, die wir gerne von Jesus erwarten. Das Heil liegt in seinen Wunden. Durch seine Wunden werden wir heil. Er ist unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Nicht die äußerlichen Zeichen des Messias sind entscheidend, wie sehr sie auch real geschehen sind. Wir sind in Brasilien bei unserem Besuch an Gemeinden vorbeigekommen, die hatten große Werbetafeln außen stehen gehabt. Montags Heilungsgottesdienst. Dienstags, wie kann ich reich werden? Und so ging es weiter an diesen Werbetafeln. Ich habe mich gefragt, was geschieht mit Menschen, die mit diesen Erwartungen, diese Gottesdienste kommen und bei denen nichts passiert. Liegt das Heil darin, reich zu werden? Liegt das Heil darin, gesund zu werden? Mit seiner Antwort macht Jesus deutlich, das Heil liegt nicht in seinen Wundern, sondern in seinen Wunden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb dürfen wir an Weihnachten nicht nur von einem niedlichen Kind in der Krippe reden, nicht nur von dem Wunder seiner Geburt. Wir müssen auch von dem Mann am Kreuz sprechen, von dem Wunder, das dort geschah, dass die Strafe auf ihm liegt, damit wir Frieden haben. Und weil das nicht so einfach zu begreifen ist, deshalb gibt Jesus dem Johannes einen guten Rat. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Das zu begreifen, das anzunehmen, dazu Ja zu sagen, das ist das größte Geheimnis von Weihnachten. Weil Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit unser Heil in seinen Wunden liegt. Drittens, auch wir werden in unserem Leben an Punkte kommen, an denen die Antwort Jesu nur die Bestätigung der Dinge ist, wie sie sind. Wo kein Gebet mehr etwas verändert, wo Krankheit sich nicht bessert oder Tod nicht ausbleibt. Vor dem Dienst war die Beerdigung von der Frau eines Klassenbruders von mir. Wir haben gehofft und gebetet, und dann nachher dankbar auch ihr Sterben in die Hand Gottes gelegt und gesagt, diese Feier, diese Beerdigung soll eine Auferstehungsfeier sein, in der Gewissheit, dass sie beim Herrn ist. Sehr bewegend. Gut, wenn wir dann eingebunden sind in die Fürbitte und die Gemeinschaft der Gemeinde. Dann gilt es wie bei Johannes, festhalten an der Verheißung Gottes, dass uns nichts und niemand aus der Hand Gottes reißen kann. Wer so an ihm und seinem Wort festhält, weiß sich hineingenommen in die Seligpreisung. Selig, selig ist, der hat's gut, dem kann man gratulieren, der sich nicht an mir ärgert. Wenn wir uns so an Jesus halten, voller Vertrauen, dann wird das Warten auf Weihnachten nicht zur Qual, sondern zu einer erfüllten Zeit, auch wenn sich Dinge nicht verändern und Corona immer noch bleibt, weil wir auf mehr warten, dass Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, wo Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Bis dahin wird es noch manches Warten geben, aber ein Warten, das erfüllt ist von der Gegenwart unseres Herrn und nicht von der Qual. Amen.